Gegrüßt zu diesem Christustag hier auf dem Kieles Gelände. Vorgestern bekam ich eine sehr nette Postkarte zugeschickt. Da steht drauf: Herzliche Grüße, die befürchtete Trockenheit ist zum Glück nicht eingetroffen. Also, das können wir auch sagen, vielleicht im Interesse mancher württembergischer Kleingärtner, die ihr Stückle haben, oder der Bauern: die befürchtete Trockenheit in diesem Sommer ist ganz offensichtlich nicht eingetroffen. Wir wollen uns aber auch hier bei unserer Veranstaltung mit dem Christustag nicht die Freude verderben lassen, wenn der Himmel noch etwas trübe aussieht. Wichtig ist ja vor allem für unsere jungen Leute, dass sie noch ein paar trockene Stunden haben werden, weil sie ihr Jugendprogramm im Freien machen und auch die große Schlussversammlung ja für heute Nachmittag dann im Freien vorgesehen ist. Jetzt darf ich mal fragen, wer von den Anwesenden hier kommt nicht aus dem Bereich der württembergischen Landeskirche? Wenn Sie sich mal melden, haben wir auch ein paar Nicht-Württemberg. Natürlich ganz stolze Zahl von Bengeln hier. Jawohl, seien Sie ganz besonders herzlich gegrüßt. Bei einer etwas schwierigen Situation in der Gemeinde schreibt der Pfarrer seinen Kirchengemeinderat an und sagt, wir sollten unbedingt, um diese komplizierte Frage miteinander zu klären, einmal eine Gemeindeversammlung machen. Und dann begrüßt er seine Gemeinde mit dem Wort: Ich möchte Sie heute grüßen, mit Apostelgeschichte 9, 32. Sie waren alle in der Versammlung, der eine sagte dies, der andere das. Es entstand ein großes Getümmel und am Ende wusste niemand mehr, warum sie in der Versammlung waren. Nun, das ist der Fall gewesen im Stadion in Ephesus, als dort die Theologie und Verkündigung des Apostels Paulus zur Diskussion stand. Da gab es unter den Heiden dieses gewaltige Durcheinander. Der eine sagte dies, der andere das und am Ende wusste man überhaupt nicht mehr, warum man zusammengekommen war. Leider ist es auch mitunter der Zustand der Diskussion in der Kirche. Und wenn wir hier heute mit diesem Christustag auf dem Killesberg versammelt sind und dieses Thema miteinander haben, Jesus heute in den Auseinandersetzungen unserer Tage, dann erinnere ich mich ganz lebhaft zurück. Vor knapp 30 Jahren war hier in Stuttgart im Jahr 1969 der Deutsche Evangelische Kirchentag. Und unvergesslich in der Halle 6 der große Streit um Jesus. Wer ist Jesus? Was ist das mit der Jungfrauengeburt? Was ist das mit der Auferstehung? Dürfen wir auf einen wiederkommenden Christus rechnen? Und dann standen sich die Redner, die Professoren gegenüber und der eine sagte dies und der andere das. Und die Menge geriet immer mehr in Durcheinander und sie wussten nicht, was eigentlich jetzt noch Sache ist. Es wurde mal da geklatscht, mal da einer ausgepfiffen, aber am Ende war ein ziemlich großes Chaos. Und wie ist es weitergegangen? Heute, nach fast 30 Jahren, war das ein Streit vergangener Tage oder sind wir noch mittendrin in den Auseinandersetzungen? Wir freuen uns vom Team des Albrecht-Bengel-Hauses, dass Sie heute hier bei diesem Christustag in unsere Halle gekommen sind. Deshalb, weil wir glauben, diese Auseinandersetzung um die Grundwahrheiten der Bibel, die ist wichtig. Aber wir wollen uns miteinander zuerst einmal stärken und noch gemeinsam grüßen, indem wir das erste Lied auf diesem orangenen Liedblatt singen. Das ist unter der Nummer 1, Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaffenen Lichte. Wir wollen die drei Strophen singen. Der Prozess um Jesus von Nazareth hat die Welt erschüttert. Dieser Prozess unter den Tausenden, die es vor römischen Gerichten in der Antike gab, der wirkt bis zum heutigen Tag. Und in diesem Prozess stehen sie sich nun gegenüber. Dieser angeklagte Jude aus dem unbedeutenden Ministädtchen Nazareth und auf der anderen Seite der Repräsentant des römischen Staates, Pontius Pilatus. Und Jesus schweigt in großer Souveränität, sodass der Prokurator, der ja schon viele Angeklagte erlebt hat, ganz unruhig wird. Er kommt mit diesem Gefangenen nicht zurecht. Und da konfrontiert er ihn und sagt, du wirst doch als König bezeichnet. Was ist das nun mit deiner Macht? Welchen Anspruch stellst du eigentlich wirklich? Und da lässt sich Jesus herausfordern und es beginnt ein Dialog, der genau zentral zu dem Thema hinführt, das uns heute an diesem Tag beschäftigen soll. Jesus sagt zu diesem Prokurator, ja, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Ich bin ein König. Ich habe einen Machtanspruch. Aber dieser Machtanspruch wird nicht mit Schwertern und auch nicht mit Gewehren durchgesetzt. Es ist die Kraft der Wahrheit, die aus sich selbst heraus die Macht hat, zu überwinden. Es ist die Macht in der Person Jesu. Er tritt diesem Heiden, diesem verunsicherten Skeptiker, diesem so zutiefst modernen Menschen, Pontius Pilatus, mit einem freien, klaren Blick entgegen und sagt ihm, ja, ich bin ein König. Ich bin die Wahrheit. Und dazu bin ich in die Welt gekommen. Wenn heute so viel skeptisch, zweifelnd gefragt wird, gibt es denn überhaupt in unserer modernen Welt noch Wahrheit? Oder sind da nur unterschiedliche, widersprüchliche Wahrheitsansprüche, die uns von allen Ecken und Enden entgegenkommen? Gibt es eine Wahrheit, dann steht Jesus hin und sagt, ja, ich bin die Wahrheit. Und wir können sein Leben durchprüfen. Die kritische Frage, die er einmal seinen Gegnern vorgelegt hat, wer mich einer Sünde zeihen kann, wer mich an einer Stelle überführen kann, der sage es doch frei heraus und sie müssen schweigen. Und so ist das Leben Jesu, wir würden heute sagen, ein authentisches Leben. Bei ihm stimmt die Person, die Wahrheit seiner Person ganz und gar mit seiner Botschaft und mit dem, was er gelebt hat, bis in den Tod hinein, bis in diese Stunden seines Prozesses und bis zu seinem Ruf, es ist vollbracht. Da stimmt das völlig überein. Und deshalb haben wir eine mutmachende Botschaft an diesem Tag. Jesus Christus ist die Wahrheit. Und gerade junge Leute fragen danach, wo kommt das noch zusammen? Wo ist noch Authentizität? Wo sind die Menschen, die das, was sie sagen, auch wirklich leben und unmittelbar glaubwürdig zum Ausdruck bringen? Jesus ist der. Aber er sagt dann auch noch etwas Eigenartiges, was für uns heute Morgen wichtig ist. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Man kann sich offensichtlich auch mit viel Intelligenz, mit einem langen Theologiestudium, mit allen menschlichen Argumentationen und Anstrengungen diese Wahrheit nicht sichern. Sondern diese Wahrheit ist ein Geschenk, dass der, der aus der Wahrheit ist, dem Jesus selbst durch sein Wort und seinen Geist das Herz geöffnet hat, der kann ihn erkennen, der kann in der Tiefe die volle Wahrheit ausloten. Und das ist das Angebot dieses Tages, dass wir uns neu öffnen lassen für die Wahrheit Jesu. Dass wir sein Wort auch in den Auseinandersetzungen im Streit um Jesus heute miteinander als mutmachende, gewisse Wahrheit erfahren. Das wünsche ich uns allen. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns jetzt diesen Tag schenkst. Wir danken dir, dass du hier in dieser Halle bist und dass wir mit dir rechnen dürfen. Du weißt, wie verunsichert wir manchmal sind, wenn die einen dies und andere etwas ganz anderes sagen. Du weißt, wie heute gestritten wird über deinem Wort, über dem, was zuverlässig ist und gilt, bis mitten hinein in die Kirche. Wir bitten dich, tritt du uns jetzt entgegen, so wie du dem Pilatus in die Augen geschaut hast und deine königliche Antwort gegeben hast. So sprich du heute an diesem Tag mit uns. Mach uns froh und gewiss, dass dein Wort die Wahrheit ist. Amen. Ja, ich möchte Ihnen nur noch in ein paar wenigen Sätzen kurz sagen, was wir uns heute mit diesen drei großen Programmblöcken des Albrecht-Bengel-Hauses gedacht haben. Wir waren etwas unsicher, als uns freundlicherweise von der Leitung der Ludwig-Hofacker-Vereinigung diese schöne große Halle angeboten wurde. Wir waren unsicher im Blick auf das Thema, wo doch so viel anderes Wichtiges bei diesem Christustag verhandelt werden wird. Ist es nicht so, nach 30 Jahren Streit um die Wahrheit, nach 30 Jahren fast nach diesem Stuttgarter Deutschen Evangelischen Kirchentag mit seinem Streit um Jesus, dass viele müde geworden sind und denken, lasst mich doch mit diesen theologischen Geschichten in Ruhe, da sollen sich mal ein paar Spezialisten auseinandersetzen. Wir freuen uns, dass Sie jetzt heute diese Einladung angenommen haben, dass Sie sich mit uns auf einen Weg begeben wollen, um an ein paar Punkten die wichtigsten Auseinandersetzungen, in denen wir heute stehen, mit zu bedenken. Da ist zuerst in einer Einheit von Hartmut Schmidt und Jochen Hägele die Frage nach der Bedeutung des Kreuzes Jesu. Jetzt muss ich noch mal an meinen Platz. Wir haben als Bengel-Haus-Lehrerschaft im letzten Semester ein Buch herausgegeben unter dem Thema Warum das Kreuz? Es ist ja nicht so, dass es um irgendwelche Randfragen geht, ob man Blutwurst essen darf oder ob die Frauen einen Knoten tragen müssen oder sonst irgendwelche interessanten Themen. Nein, es geht heute um das zentrale Thema, um die Mitte des Glaubens, um das, was das Kreuz Jesu für uns bedeutet. Das ist der erste große Programmblock, zu dem dann meine beiden Kollegen Stellung nehmen werden. Und dann geht es darum, noch mal ein bisschen konkret zu werden in den Fragen, die uns heute als Herausforderungen begegnen. Nämlich, dass wir fragen, wo ist eigentlich die Mitte und die Grenze der Kirche? Mitte oder Grenze? Es gibt viele heute in unserer Kirche, die sagen, wir müssen doch offen sein für alle. Wir müssen doch alles diskutieren. Sicher, offen mit einem missionarischen Interesse an den Menschen, sie zu verstehen, sie dort aufzusuchen, wo sie sind. Aber wer in der Sache selber für alles offen ist, der ist nicht mehr ganz dicht. Und das ist auch so ein Problem, mit dem wir ständig konfrontiert werden. Dass man eigentlich nicht mehr weiß, wofür steht unsere evangelische Kirche heute. Und darüber wollen wir im zweiten Programmblock dann nachdenken. Und das dritte ist dann an einer ganz konkreten Fragestellung, nämlich der Segnung homosexueller Paare, die heute vehement von vielen Kleingruppen an der Basis gefordert wird, dass wir an einem wichtigen ethischen Thema, das heißt eine Frage, wie sollen sich Christen heute verhalten in den Auseinandersetzungen um das, was gut und böse, was richtig und falsch ist, und wie sollen sie das tun in einer guten seelsorgerischen Weise. Bei diesem dritten Programmblock werden dann Eberhard Hahn und Wolfgang Becker uns einige Perspektiven geben. Also ich denke, wir haben allen Grund, uns zu freuen. Und jetzt lade ich den Chor des Bengel-Hauses ein, uns zu singen.
Das Kreuz ist ins Gerede gekommen, liebe Freunde. Das wäre eine herrliche, eine wunderbare Nachricht. Denn was gibt es Besseres, als dass Menschen das Kreuz für ihr Leben ganz persönlich entdecken? Als dass Menschen Halt und Geborgenheit und Rettung finden im Mann am Kreuz. Aber leider ist dieses Gerede um das Kreuz nicht nur ein heilsamer Anstoß für viele, ein Anstoß zum Leben, zum ewigen Leben. Für etliche bis hinein in Theologenkreise ist es ein Anstoß des Ärgernisses, ein Anstoß der Kantig, der schroff ist. Streit um die Bedeutung des Todes Jesu, Diskussion um das Kreuz, das beschäftigt heute weite Kreise der Theologenschaft. Eine Zukunftsperspektive wollen wir Ihnen vorspielen. Sie sehen hier die gewählten Mitglieder der Kirchensynode von Futurien. Sie sind zu einer theologischen Tagung zusammengekommen, eben über die Bedeutung des Kreuzes Jesu. Nach eingehender, zuweilen heftiger Aussprache darüber, ob denn noch davon gesprochen werden kann, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Nach dieser ausgehenden Beratung ergreift die Vorsitzende das Wort.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Geschwister, lassen Sie mich noch einmal die Ergebnisse unserer bisherigen Sitzung zusammenfassen. Erstens, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, ist eine höchst problematische und fragwürdige Aussage. Zweitens, diese Auffassung ist dem modernen Menschen eigentlich gar nicht mehr zu vermitteln. Und drittens, wir brauchen neue, auf den Menschen unserer Tage zugeschnittene Erklärungen für das Leben und Sterben Jesu. Daher ist zu überlegen, wie wir nun weiter verfahren sollen.
Ich beantrage eine Abstimmung darüber, ob die Lehre vom Sühnetod Jesu in unserer geschätzten Kirche noch eine theologische Bedeutung hat. Werte Kollegen, darüber gilt es abzustimmen.
Einen Moment bitte, Herr Kollege. Bevor wir zur Abstimmung kommen, sollten wir uns vor Augen halten, welche Konsequenzen mit einer Ablehnung des Sühneverständnisses verbunden sind.
Also, die wohl entscheidendste Folge wäre, dass die christliche Botschaft auch der Kirche kritisch gegenüberstehenden Zeitgenossen wieder vermittelt werden könnte. Stößt nicht diese Lehre vom Blutvergießen allzu sehr ab? Und ist nicht das Kreuz nur störender Ballast vergangener Generationen?
Allerdings frage ich mich, ob uns bewusst ist, was wir damit aufgeben. Immerhin ist das Kreuz das Symbol der Christenheit.
Richtig, verehrter Kollege, aber wir dürfen nicht nur stur auf die Tradition blicken. In die Zukunft muss unser Blick gehen. Daher schlage ich vor, zunächst den Gottesdienst, das Herz des Gemeindelebens zu reformieren.
An was denken Sie dabei?
Nun, zuerst muss die Abendmahlsordnung überarbeitet werden. Aus der ohnehin steifen Feier der Vergebung der Sünden muss ein großes Freudenfest der Christenheit und der Geschwisterlichkeit werden.
Wir brauchen neue Ordnungen für unsere Gottesdienste, da stimme ich Ihnen voll zu. Ich meine jedoch, dass die Frage, inwieweit die Altarkreuze aus dem Gottesdienstraum entfernt oder dort belassen werden sollen, von den einzelnen Gemeinden selbstständig entschieden werden müssen. Hier sind die einzelnen Gemeinden gefragt.
Aber wenn wir dann schon dabei sind, dann bin ich auch dafür, dass die Ordnung der Predigttexte revidiert wird. Also ich votiere für Alternativtexte zu entsprechend problematischen Bibelabschnitten. Also ich denke zum Beispiel an die Passionszeit.
Ehrlich gesagt habe ich dabei ernste Bedenken. Geraten wir dabei nicht in die Gefahr, die biblische Botschaft zentral zu verkürzen?
Keineswegs, lieber Kollege. Es geht um die Botschaft für das Heute. Neben der Überarbeitung der Predigttexte sollte eine allgemeine Bibelrevision stattfinden. Unsere Bibelgesellschaft muss veranlasst werden, in den neuen Bibelausgaben Bibelverse, die davon reden, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, nur noch als Fußnoten zum laufenden Text abzudrucken.
Aber was ist mit dem Disziplinarrecht? Als Jurist gehe ich davon aus, dass auch unser Disziplinarrecht grundlegend verändert werden muss oder überarbeitet werden muss. Was geschieht mit unseren Verkündigern, die weiterhin das Wort vom Kreuz verkündigen? Droht ihnen ein Disziplinarverfahren und in letzter Konsequenz eine Amtsenthebung? Das muss geprüft werden.
Meine sehr verehrte Dame, meine sehr verehrten Herren, die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif, um zur Abstimmung zu kommen über den stellvertretenden Sühnetod Jesu. Machen Sie Ihr Kreuz zum Kreuz. Stimmen Sie ab. Ist Jesus für unsere Sünden gestorben? Ja oder nein? Meine Damen und Herren, die Abstimmung über den Sühnetod Jesu ergab folgendes Ergebnis. Für die Beibehaltung der Lehre vom Sühnetod 3 Stimmen. Gegen die Beibehaltung und damit für die Abschaffung der Lehre vom Sühnetod Jesu 3 Stimmen. Enthaltungen 2 Stimmen.
Liebe Schwestern und Brüder, es ist ein Kreuz mit dem Kreuz in unserer Zeit in der Tat. Auch wenn diese Szene vielleicht noch nicht in jedem Kirchengemeinderat anzutreffen ist, so spüren wir doch deutlich, dass in der Theologie, aber nicht nur dort, sondern auch in den Gemeinden und in unserer Synode um dieses Thema gerungen wird. Was hat der Tod Jesu zu bedeuten? Ist es der stellvertretende Straftod für unsere Sünden, den wir sonst zu tragen hätten? Oder hat der Tod Jesu im Grunde gar keine Bedeutung? Ist er einfach das Ergebnis seines Lebens, seiner Anfeindung, seiner Anstößigkeit? Wir haben gemerkt, wenn es auch nur angedeutet werden konnte, welche Konsequenzen, wenn man es sich einmal richtig durchdenkt, auch in ganz praktischen kirchlichen Fragen und Bereichen hinter diesem Thema stehen. Nun, wir wollen nicht bei diesen praktischen Themen anfangen. Das soll einem letzten Teil in diesem Block reserviert sein. Wir wollen zunächst zurückfragen, wie ist der Tod Jesu von der Bibel her zu verstehen? Gehen wir dieser Frage nach, so kommen wir am Alten Testament nicht vorbei. Warum? Als Jesus der Auferstandene unterwegs war mit den Emmausjüngern, da hat er ihnen seinen Tod erklärt. Und ich nehme an, Sie kennen die Geschichte, und dann steht da, musste nicht Christus sterben. Und dann beginnt Jesus im Alten Testament bei Mose und den Propheten und nimmt das ganze Alte Testament durch und erklärt seinen Jüngern, warum er sterben musste. Nun hat uns Lukas leider die Belegstellen, die Jesus da genannt hat, uns vorenthalten. Wir sind deshalb persönlich gemeinsam auf die Forschungsreise geschickt Warum Jesu Tod? Was sagt das Alte Testament dazu? Lassen Sie mich heute Morgen aus der Fülle, die hier möglich wäre, aufzugreifen, eine Sache herausnehmen, einen Punkt. Ich möchte mit Ihnen kurz über die Sühne nachdenken, wie sie im Gesetz Mose besprochen wird. Und dort zwei Bereiche. Der erste Bereich ist die Rechtsprechung. Die Rechtsprechung. Im Gesetz Mose wird eine Regel vorgestellt, ein Gebot, ein Gesetz. Was muss passieren, wenn ein Mensch einen anderen umbringt? Also bei Totschlag. Die Antwort, die das 4. Mosebuch gibt im 35. Kapitel, lautet: Wer jemand mit einem Eisen schlägt, dass er stirbt, der ist ein Mörder und soll des Todes sterben. Ich möchte mit Ihnen nicht heute über die Todesstrafe nachdenken. Das ist hier nicht bezweckt. Warum aber gibt es Gebot, den Auftrag, dass ein Mörder selber stirbt? Die Antwort gibt der gleiche Text in Vers 33. Schände das Land nicht, darin ihr wohnt, denn wer des Blutes schuldig ist, der schände das Land. Und das Land kann nicht entsühnt werden von dem Blut, darin, das darin vergossen wird, außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat. Hier kommt der Begriff Sühne vor. Was meint er denn? Der Täter, der Mörder, sühnt mit seinem Leben das, was er getan hat. Den Mord, den er begangen hat. Auge für Auge, Zahn um Zahn, Leben für Leben, das ist zunächst eine gerechte Sache. Wird die Schuld nicht gesühnt, bleibt die Schuld offen. Und nach 1. Mose 4 schreit offene Schuld zum Himmel. Das Blut deines Bruders Abel schreit zu mir. Ich glaube, dass wir diese Zusammenhänge ganz vergessen haben, was Schuld eigentlich bedeutet. Schuld schreit vor Gott. Gott hört diese Schuld. Wir hören sie leider oft nicht mehr. So ernst ist die Schuld zu nehmen. Das ist also die erste Beobachtung zur Sühne. Sühne heißt, eine Tat selber sühnen. Der Täter sühnt die Schuld, die er angerichtet hat. Wir müssen aber einen Schritt weiter gehen. Ist das die einzige Möglichkeit der Sühne? Wenn es so wäre, dann gäbe es ja nur Schuld und Strafe hin und her die ganze Zeit. Wir begegnen im Kult, im Gottesdienst einer anderen Einrichtung. Da gibt es die Möglichkeit eines Sündopfers. Der Schuldige bringt für seine Schuld Gott ein Sündopfer. Was ist denn das Wesen dieses Sündopfers? Ich möchte es ganz kurz zeigen. Die Stelle finden Sie in 3. Mose 4, da ist das geregelt. Der Schuldige bringt ein Tier in den Tempel oder zur Stiftshütte und dort schlachtet der, der das Tier opfert, selber dieses Tier und legt ihm die Hand auf den Kopf. Das Blut wird in den Tempel gebracht, ins Allerheiligste. Der Kopf, auf den der Opfernde die Hand gelegt hat und seine Sünde bekannte, wird nicht zum Tempel, zum Heiligsten gebracht, sondern hinaus vor das Lager. Und dort wird er vernichtet. Was bedeutet dieser Ritus, dieses Opfer? Mit der Handauflegung erklärt der Opfernde dieses Opfer als sein Opfer. Ich bringe dieses Tier. Nicht der Priester legt die Hand auf, nicht der Priester opfert, der Schuldige opfert. Mir gehört dieses Tier. Es vertritt mich. Mit der Handauflegung, das geht aus 3. Mose 16 hervor, bekennt der Opfernde, der Schuldige, seine Schuld. Stellvertretend für den Opfernden stirbt sein Tier. Der Kopf oder am Versöhnungstag das ganze Tier wird hinausgeschafft. Draußen vor dem Lager stirbt es. Das Blut wird in das Heiligtum gegeben. Stellvertretende Sühne für mich, für mein Leben. Das Tier stirbt, der Opfernde bleibt am Leben. Die Sünde wird hinausgeschafft, das Blut ans Heiligtum gegeben. Ich deute die so, wir erhalten im Alten Testament selbst keine Deutung, dass damit der Bund, der durch die Schuld gebrochen ist, von der Seite des Sünders her, dem vergeben ist, geschlossen ist. Ich fasse zusammen. Sünde muss gesühnt werden. Entweder durch den Täter oder durch Stellvertretung. Schuld kann nicht offen bleiben. Zweitens, das Sündopfer zeigt ein Grundmodell der Sühne. Schuld kann durch Stellvertretung getragen werden. Durch das Blut kommt es zum neuen Bund. Drittens, das Sündopfer ist eigentlich gar kein Opfer im eigentlichen Sinn. Nicht der Mensch gibt ein Opfer, um Gott gnädig zu stimmen, sondern Gott selber hat dieses Opfer geordnet. Es geht auf die Anweisung Gottes zurück, damit dem Sünder vergeben werden kann. Aber auch einen Unterschied müssen wir bedenken. Das Sündopfer im Alten Bund ist nur für Sünden aus Versehen vorgesehen, nicht für Sünden aus Absicht. Und das Sündopfer im Alten Bund ist begrenzt auf Israel, da schon in die Gemeinschaft mit Gott gerufen ist. Ein Grundmodell für die Sühne. Noch kurz ein weiteres, was wir vom Alten Testament bedenken müssen. Ist das Sündopfer die alttestamentliche Sühneregelung durch ein Tier eine Lösung auf Dauer? Der jährliche große Versöhnungstag, Mengen von Sündopfer, reicht dieses Sündopfer aus? Das Alte Testament zeigt uns, es reicht nicht. Es reicht nicht. Das Sündopfer für die Sühne aus Versehen reicht nicht für Israel, das immer wieder aufs Neue viel schwerer gesündigt hat und den Bund brach. Das Sündopfer für Sünde aus Versehen reicht nicht für mich, reicht nicht für uns. Im Laufe des Alten Testaments wird klar, ein Tieropfer genügt nicht. Beim Prophet Micha ist es formuliert, wird wohl der Herr gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl. Wenn ich ganz viel opfere, schaffe ich es dann, dass ich versöhnt werde mit Gott? Die Antwort ist im Grunde nein. Aber wer dann? Was dann? Micha fährt fort. Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Soll ich mich selber geben als Opfer? Kann ich das? Genügt das? Wir merken die Ausweglosigkeit. Wer kann versöhnen? Wer schafft die Sühne? Oder die Stelle aus Psalm 49, kann doch keiner einen anderen auslösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben. Keiner für den anderen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist die offene Frage des AT.
Wer kann sühnen? Wer trägt die Schuld? Wer kann das nicht nur für Schuld aus versehen? Wer kann das nicht nur für Israel? Wer kann das für alle? Und dann gibt es einen Text, der uns eine Verheißung gibt, dass Gott diese Möglichkeit schaffen wird. Sie kennen diesen Text. Es ist der Text vom Gottesknecht in Jesaja 53. Er ist das Schuldopfer. Er, der Knecht Gottes. Das Alte Testament weiß noch nicht, wer dieser Knecht ist. Das Alte Testament endet mit dieser offenen Frage, wer wird er sein? Tieropfer genügen nicht. Menschenopfer reichen nicht aus. Wer ist der Gottesknecht, der die Welt versöhnt? Wir merken, das Alte Testament erklärt uns, was Sühne ist, dass wir Sühne brauchen. Das Alte Testament zeigt uns aber auch die Grenze dieser Sühne durch Tieropfer und durch den Menschen selbst. Das Alte Testament weckt in uns die Erwartung und gibt uns die Verheißung auf den Knecht Gottes, der das Sühnopfer für alle sein wird. Wir hören den Chor.
Redet davon, dass Sühne nötig ist, aber es bleibt offen, wie diese endgültige Sühne geschieht. In Jesus ist sie geschehen. Tell it on the mountain sagt es überall. Jesus ist geboren. Er ist der, der für uns eintritt. Das ist heute umstritten, vielleicht mehr denn je. Und deshalb lohnt es nachzufragen. Deshalb ist es uns aufgegeben, nachzufragen, hat Jesus selbst davon geredet, wie er sein Leben, ja, wie er sein Sterben versteht? Was sein Leben, sein Sterben für uns zu bedeuten hat? Paulus macht es den Korinthern unmissverständlich klar. Er schreibt ihnen, denn ich hielt nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, als allein Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Darauf kommt es an. Hier ist das Zentrum, der Mittelpunkt unseres Glaubens am Kreuz. Aber noch einmal die Frage, redet denn auch Jesus selbst davon oder ist das nur eine nachträgliche Deutung? So könnte man sein Sterben verstehen. Einige kurze Schlaglichter auf Worte Jesu, auf Geschehen im Zusammenhang mit seinem Tod machen deutlich, Jesus geht bewusst für uns und für unsere Schuld in den Tod. Jesus das Erste, Jesus das Lösegeld für die vielen. Dreimal kündigt Jesus seinen Jüngern sein bevorstehendes Sterben an. Und im Anschluss an diese letzte, an diese dritte Voraussage auf sein Sterben ergänzt er, des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Zur Erlösung für viele. Damit spricht er jenen Vers, den wir vorher gehört haben, aus Psalm 49 mit an. Ein Mann kann seinen Bruder nicht loskaufen. Er kann Gott nicht sein Sühnegeld geben. Es kostet zu viel. Eben weil unsere Schuld zu gewichtig ist, weil unser Leben vor Gott verwirkt ist, eben deshalb können wir nicht für unsere eigene Schuld gerade stehen. Es kostet uns zu viel. Jesus aber sagt, ich zahle den Preis. Ich nehme dieses Lösegeld auf mich an eurer Statt. Wir haben es auch gehört, Jesaja 53 vom Gottesknecht. Mein Knecht, der Gerechte, wird den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Das ist der Hintergrund für dieses Wort vom Lösegeld Jesu. Weil wir Menschen uns nicht selbst erlösen könnten, nicht durch vorbildhaftes Leben und nicht durch hingabevolles Leben. Eben deshalb muss er für uns bezahlen,
für unsere Gottlosigkeit, für unsere Schuld. Stellvertretend nimmt Jesus das Todesurteil, was unseres wäre, auf sich. Jesus, das Lösegeld für die vielen. Aber auch zweitens, Jesus, das Opferlamm für die Sünden. Eindrücklich schildert das Johannesevangelium, wie sich der Täufer und Jesus das erste Mal begegnen. Und noch bevor Jesus das Wort ergreift, dieses großartige Zeugnis des Täufers: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und als ob es ein Grundthema über dem Leben, Leiden und Sterben Jesu wäre, kommt diese Rede vom Lamm in der Todesstunde noch einmal. Sie hängen, die drei Verbrecher am Kreuz, in der Mitte Jesus, der als Verbrecher hingerichtet wird, rechts und links die wirklich Verbrecher sind. Und um den Tod schneller herbeizuführen, sollen ihnen in der Todesstunde die Beine gebrochen werden. Als die Soldaten zu Jesus kommen, stellen sie fest, er ist bereits gestorben. Und Johannes schreibt: Damit erfüllt sich, was im Alten Testament über das Passahlamm gesagt ist. Ihr sollt ihm kein Bein brechen. Beginn, siehe, das ist Gottes Lamm. Und Ende des Lebens Jesu, ihr sollt ihm kein Bein brechen. Das ganze Leben und Wirken Jesu steht unter dem Vorzeichen des Lammes. Des Opferlammes, das stellvertretend, so wie das Passahlamm im Alten Testament, sich hingibt. Für uns, Jesus, das Opferlamm für unsere Sünden. Eine dritte Beobachtung: Jesu Blut für uns vergossen. Unmittelbar vor seinem Sterben feiert Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl. Aber nicht nur das Passafest. In dieser Feier stiftet er ein neues Mahl, einen neuen Bund. Er gibt Brot und Wein, das Abendmahl. Und er erschließt es den Jüngern, indem er sagt: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und über dem Kelch: Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Wusste schon das Alte Testament um die Sühnewirkung des Blutes, so steigert das Jesus noch einmal: Hier ist das einzig wahre, vollgültige Lamm. Hier vergießt der Gottesknecht sein Blut vollgültig für die Schuld der Jünger, für die Schuld der Welt, für meine Schuld. Zur Vergebung für die Sünden der vielen, sagt Jesus. Das erinnert auch wieder an das Alte Testament. Es meint im hebräischen Sprachgebrauch eben für alle. Wir können also und sollen es für uns ganz persönlich festhalten: Jesu Blut auch für mich vergossen. Ein vierter Gedanke: Jesus, er steht unter Gottes Gericht. Neben den Worten, die Jesus benutzt, um von seinem Tod zu reden und den Jüngern aufzuschließen, dass er sich für sie, für uns hingibt. Daneben ist auch bezeichnend, was passiert, als Jesus am Kreuz hängt. Er ruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gottverlassenheit, das ist Zeichen des Gerichtes. Wo Gott nicht da ist, da stehen Menschen unter Gottes Gericht. Und das andere: eben zu seiner Sterbestunde bricht eine große Finsternis über das ganze Land. Auch das im Alten Testament mehrfach belegt, ein Bild des Gerichtes. Weil Jesus eben am Kreuz die Sünden der Welt auf sich nimmt und unser Schicksal erleidet, deshalb nimmt er auch den Zorn Gottes über meine Schuld auf sich. Er befreit mich von Schuld, er befreit uns von dem, dass Gott mit uns und unserem Versagen abrechnen muss. Gott nimmt eben Sünde so ernst, dass er sie nicht einfach wegwischt und 5 Grad sein lässt. Gott nimmt Sünde mit aller Konsequenz ernst. Jesus, er steht für mich stellvertretend für uns unter dem Gericht Gottes. Was bleibt zusammenfassend zu sagen? Auf die Frage, wie Jesus seinen Tod verstanden hat, schweigt Jesus nicht. Er zeichnet vielmehr eindrücklich ein ganz klares Bild. Er hängt nicht am Kreuz, weil es ein Justizirrtum der Römer damals wäre. Er geht auch nicht ans Kreuz als einer, der gescheitert ist, angetreten als Weltveränderer, aber am Schluss gescheitert. Vielmehr sucht Jesus diesen Weg ganz bewusst, diesen Weg ans Kreuz zur Sühne für die Welt. Sein Tod bringt uns den Freispruch. Und mit der Auferweckung am Ostermorgen macht Gott unmissverständlich klar, dieses Opfer gilt ein für allemal. Was jetzt gerade in einzelnen Worten und Geschehnissen aufgezeigt wird, das greift dann Paulus im Brief an die Galater eindrücklich auf. Er schreibt: Es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Wir alle sind miteinander gerufen, wir sind eingeladen, diese Versöhnung Gottes gelten zu lassen, im Glauben persönlich anzunehmen und darin zu leben. Wir hören ein Musikstück.
Eine letzte kurze Bündelung in diesem ersten Block. Es geht um die praktische Bedeutung der Sühne, des Sühnetodes Jesu für die Seelsorge, für die Verkündigung, für unser geistliches Leben. Es sollen ein paar Impulse sein, nur kurz angetippt, um daran auch weiterzudenken. Ein erstes: Geben wir die Schwierigkeit mit der Sühne ruhig zu. Paulus sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Zweifel und Widerspruch gegen das Kreuz sind zu erwarten. Und fragen wir uns persönlich, ob wir nicht zuweilen auch unsere Anfechtungen haben. Warum musste das so geschehen? Hätte Gott nicht doch einen anderen Weg gehabt? Wir tun häufig so, als wäre der Glaube an den gekreuzigten Christus das Normale und alles andere nicht. Es ist genau umgekehrt. Der Glaube an den gekreuzigten Christus ist das Wunder, das wir selber gar nicht schaffen können, sondern dass Gottes Geist in uns wirken muss. Verachten wir deshalb Menschen nicht, die an dieser Stelle anderer Meinung sind oder die ihre Zweifel äußern. Aber zweitens, es bedarf trotz unserer Fragen die Klarheit im Bekenntnis. Das biblische Zeugnis ist klar. Das Bekenntnis der Kirche auch. Jesus Christus für uns gegeben. Wir können das biblische Zeugnis und das Bekenntnis der Kirche nicht unserem Zweifel anpassen. Das biblische Zeugnis ist uns vorgegeben, auch wenn es uns Mühe macht. Nicht unser Glaube schafft das Bekenntnis, sondern das Bekenntnis schafft unseren Glauben. Deshalb ist es auch nötig, dass wir uns einsetzen, wenn in unserer Kirche um diese Frage gerungen wird. Dass wir darum beten, dass das Wort vom Kreuz die Botschaft der Kirche bleibt. Dass wir hinter denen stehen, die sich in unserer Kirche, auch in der Synode, dafür einsetzen. Drittens, die Wirklichkeit der Sünde ernst nehmen. Schuld schreit zu Gott. Vergebung ohne Stillvertretung nimmt die Sünde nicht ernst. Die Sünde ist ein Tun, das eine Tatsache setzt, Fakten schafft, die nicht einfach wegzuradieren sind, sondern die da sind. Sünde kann einen Menschen zerstören. Sünde kann ein ganzes Leben kaputt machen. Das, was ich heute tue, kann mich mein ganzes Leben lang verfolgen. Die Fälle in der Seelsorge sind doch bekannt, wo Menschen immer wieder mit der gleichen Schuld kommen, weil sie sie nicht vergessen können, weil sie ihr Leben prägt. Es ist doch aus der Seelsorge bekannt, wie mächtig Sünde Leben überschatten kann. Diese Schuld kann nicht einfach ausradiert werden. Schuld ist eine Tatsache. Schuld verändert mein und das Leben anderer. Schuld kann man nicht einfach vergeben. Schuld kann nur stellvertretend getragen werden. Viertens, die Gnade der Vergebung groß machen. Wo das Wort vom Kreuz und von der stellvertretenden Vergebung verloren geht, bleibt früher oder später die Ethik allein übrig, das heißt ein neues, ein christliches Gesetz aufrichten. Dann muss ich mir doch wieder durch meine Leistung, durch mein Tun den Himmel verdienen. Wo bleiben wir dann aber mit unserer Sünde? Wo bleibt der, der von ihr gezeichnet ist, der darunter bleibend leidet? Das Kreuz steht für die Gnade. Ich bin trotz allem, was ich getan habe, von Gott nicht verworfen. Nicht meine Leistung, meine fromme Leistung zählt vor Gott. Nicht, dass ich muss, sondern Gott liebt mich ohne Voraussetzung und ohne Vorleistung und ohne meine Anstrengung. Ich glaube, dass unsere heutige Stress- und Leistungsgesellschaft das Wort vom Kreuz genauso nötig hat wie jede andere Zeit. Er, der Gekreuzigte, ist der Einzige, wo ich mich fallen lassen kann und wo ich nicht zuerst etwas leisten muss. Das ist das Evangelium. Das ist die einmalige Botschaft, die die Kirche Jesu zu sagen hat. Ein fünftes und letztes. Lernen wir persönlich neu, aus der Vergebung zu leben. Es ist uns vielleicht von der Lehre her klar, was Sühne ist. Es ist uns klar, was Vergebung ist. Aber findet sich das auch in unserem Alltag wieder? Oder leben wir nicht häufig doch so, als müssten wir durch unser Werk vor Gott gerecht werden? Was ist morgens das Erste? Dass ich muss oder dass du bist geliebt? Wir bekennen unsere Sünderseien häufig so allgemein. Aber wie reagieren wir, wenn es wirklich dran wäre, dass wir Schuld bekennen? Dass wir zu einem anderen gehen und sagen, ich habe gegenüber dir gesündigt, vergib mir. Warum verteidigen wir uns auch als Christen häufig so stark, wenn wir angegriffen werden? Gelebte Vergebung, das müssen wir neu entdecken. Und eine letzte Anmerkung, wir bekennen so häufig das Sündersein und den Sünderheiland für alle Menschen. Aber wie viele Sünder haben wir innerlich abgeschrieben? Neu aus der Vergebung leben, für uns und für andere. Und ich denke, wenn wir so auch das Kreuz Jesu und seinen Sühnetod praktisch in unser Leben und in unsere Gemeinden hineinnehmen, dann erfahren wir, diese Botschaft ist Evangelium. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Möglichkeit, an diesem Tag in der großen Gemeinschaft zusammen zu sein. Wir danken aber vor allem dir, dass du uns so liebst, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Nun sind wir Versöhnte, Befreite. Nun ist unser Leben getragen, trotz aller Schuld, trotz allem, was wir kaputt machen und was andere an uns kaputt machen. Nun haben wir Hoffnung, dass aus unserem Leben in deinem Reich etwas Ganzes und Heiles wird. Ergib, dass wir erkennen, wie befreiend diese Botschaft ist, dass wir diese Botschaft leben, dass wir damit umgehen und dass wir sie bewahren. Bewahre auch deine Kirche bei diesem Wort und bei dir als dem gekreuzigten Heiland. Amen. Auf ein paar Dinge darf ich noch hinweisen, bevor wir noch einmal gemeinsam ein Lied singen. Zum einen, es wurde schon hingewiesen auf das Buch, da können Sie alles viel ausführlicher nachlesen. Das war heute Morgen in einer Stunde nur ein wenig ein Kratzen an der Oberfläche. Wir haben dieses Buch im Lehrerkreis des Bengelhauses erstellt. Auf jeden Fall, wenn Sie Interesse haben, können Sie dieses Buch an dem Büchertisch direkt hier vor der Tür, also in unmittelbarer Nähe, erwerben. Dann möchte ich jetzt schon hinweisen, wir haben in der Halle 9 und 10 unseren Bengelstand. Dort können Sie Informationen, weitere Informationen zum Bengelhaus bekommen. Und außerdem haben wir in der Mittagspause vom Bengelhaus einen Imbissstand. Wenn Sie also selber nichts mitgebracht haben, dann sind Sie herzlich eingeladen, bei uns in der Mittagspause Gast zu sein. Es gibt eine Gulaschsuppe. Ich glaube, das ist bei diesem Wetter noch lange nicht das Schlechteste. Während wir zum Abschluss für diesen Block das Lied mit der Nummer 9 singen, wird das Opfer eingesammelt. Das Opfer ist für die Ludwig-Hofacker-Vereinigung und zuerst für die Ausgaben dieser Veranstaltung, die natürlich nicht gering sind. Die Ludwig-Hofacker-Vereinigung hat es dann aber so üblich, dass, wenn etwas übrig ist, auch an Missionswerke weitergegeben wird. Lied Nummer 9 und der zweite Block beginnt dann um 11.15 Uhr.